Willkommen zu Haut und Herz, deinem Kinderhaut-Podcast. In unserer heutigen Folge geht's ums Thema Hautkrebs bei Kindern. Du erfährst, wie häufig Hautkrebs bei Kindern wirklich ist, warum Muttermale bei Kindern ganz normal mitwachsen dürfen und woran du erkennst, ob ein Muttermal harmlos ist oder auffällig sein könnte. Wie immer gilt, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Für eine individuelle Einschätzung wende dich bitte immer an deinen Hautarzt oder deine Hautärztin. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Liebe Herzis, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute wollen wir uns ein ernstes Thema vornehmen, und zwar soll es um Hautkrebs gehen. Mir persönlich passiert es ganz häufig, dass Familien zu mir in die Sprechstunde kommen und dann zeigen sie mir ganz nervös und aufgeregt eine Stelle auf der Haut ihres Kindes und sagen sowas wie: Herr Doktor, bitte gucken Sie mal, dieses Muttermal hier ist doch total dunkel, könnte das nicht Hautkrebs sein? Und deswegen wollten wir darüber sprechen, was Hautkrebs genau ist, ob Kinder überhaupt Hautkrebs bekommen können und wie man Hautkrebs vermeiden kann. Und wer wäre da nicht besser, um über dieses Thema zu sprechen, als Dr. Christian Posch? Christian und ich kennen uns schon eine ganze Weile, weil wir nämlich damals zusammen an der Hautklinik der TU München gearbeitet haben. Er war damals Leiter des Hauttumorzentrums und ist jetzt Abteilungsvorstand in Wien. Abteilungsvorstand ist in Österreich das, was man in Deutschland Chefarzt nennen würde. Christian ist ein ausgewiesener Hautkrebsexperte und deswegen freue ich mich umso mehr, lieber Christian, dass du heute hier dabei bist und dass wir uns diesem wichtigen Thema zusammen widmen können.
Ja, vielen Dank, Felix. Danke für die Einladung. Ich freue mich schon auf deine Fragen.
Ja, ich freue mich auch sehr. Ich glaube, dass es auch für viele Eltern total wichtig ist, ein bisschen mehr zu diesem Thema zu erfahren, weil Hautkrebs ja schon ein Stück weit in aller Munde ist. Aber lass uns mal vielleicht ganz am Anfang anfangen und darüber sprechen, was Hautkrebs eigentlich ist.
Hautkrebs hat viele Gesichter. Ich glaube, so muss man es mal anfangen. Wir haben ja verschiedene Zellen in der Haut, diejenigen, die der Haut Struktur geben, also die sozusagen die Substanz der Haut ausmachen. Und dann gibt es noch viel seltenere Zellen in der Haut, die zum Beispiel der Haut Farbe geben. Und das sind auch die zwei großen Unterscheidungspunkte, die man treffen kann. Einmal Strukturzellen, die einen Krebs machen können, oder die pigmentbildenden, also die der Farbe geschuldet sind. Wenn die bösartig werden, dann sprechen wir vom Melanom, vom schwarzen Hautkrebs, wie der Name schon sagt. Die sind, beide Formen, muss man sagen, sind bei Kindern und jungen Erwachsenen wirklich eine Rarität. Das ist schon mal die erste gute Nachricht an alle Eltern, Mütter, Väter, besorgt sind um ihre Kinder. Hautkrebs bei Kindern ist tatsächlich was ganz, was Seltenes. In der Medizin gibt es nichts, was nicht gibt, leider Gottes. Aber dennoch, wir müssen mit Wahrscheinlichkeiten rechnen und das, was selten ist, bleibt Gott sei Dank auch selten. Der Hautkrebs selbst ist schon eine Erkrankung, die typischerweise in der zweiten Lebenshälfte auftritt, also so 50 plus.
Okay, verstehe. Das bedeutet, die Eltern, von denen ich vorher gesprochen habe, die in der Sprechstunde sind und irgendwie total nervös sind, die kennst du ja wahrscheinlich auch, oder?
Hier muss man einfach beruhigend einwirken, ja? Wir alle möchten uns bestmöglich um unsere Kinder kümmern, da geht es mir nicht anders. Auch um meine zwei Zwutschis möchte ich mich gut kümmern. Und die gute Nachricht ist eben, dass Hautkrebs bei Kindern wirklich ganz was Seltenes ist. Und auch noch eine gute Nachricht, wenn tatsächlich mal dieser ganz, ganz seltene Fall eintreten sollte, das, was sich verändert hat oder eine Veränderung sehr, sehr schnell wächst, das ist ja auch ein Zeichen, dass man mal was beim Hautarzt oder bei der Hautärztin herzeigt. Nicht nur, weil etwas schneller mal gewachsen oder gekommen ist, heißt das noch lange nicht, dass das jetzt gleich ein böser Hautkrebs sein muss. Es gibt auch Veränderungen und Gewächse, Wucherungen, die bei Kindern mal auftreten können, die initial wild ausschauen und dann am Ende des Tages trotzdem verhältnismäßig harmlos sind. Also nicht gleich den Kopf in den Sand stecken, wenn tatsächlich mal was sein sollte und auf der Haut was auffällt. Zum Fachmann, zur Fachfrau gehen, herzeigen, und in den allermeisten Fällen kann man das gut lösen.
Super, das ist ja schon mal auf jeden Fall eine gute Nachricht. Du hast ja jetzt gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar viele Eltern sind besorgt, wenn sie das Gefühl haben, da verändert sich was auf der Haut. Zum Beispiel ist da irgendwie ein kleiner brauner Fleck und der war irgendwie vor 8 Wochen noch total mini und jetzt ist er irgendwie größer geworden. Du hast aber gesagt, dass es gar nicht unbedingt bedeuten muss, dass es gefährlich ist. Hast du aber irgendwelche Tipps, die du Eltern mitgeben kannst, woran man eben eine gefährliche Veränderung erkennen kann?
Also zuerst einmal, auch ein Muttermal darf mit dem Kind mitwachsen. Das ist gar nichts Ungewöhnliches. Es gibt sogar so ein bisschen Rechenmodelle, wie man ausrechnen kann, wie groß ein Muttermal irgendwann später mal sein wird. Wenn das klein anfängt bei einem 1-, 2-, 3-jährigen Kind, zum Beispiel am Bein, wird ein Muttermal bis zu 3-mal so groß werden, wenn man dann erwachsen ist. Also dass so ein Muttermal mitwächst mit dem kleinen Menschen, das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches, sondern ganz im Gegenteil, das beobachtet man sehr oft. Auch das neue Muttermale auftreten ist jetzt bei Kindern per se noch gar nichts Ungewöhnliches. Na, irgendwann müssen wir sie ja mal entwickeln, und dass ein Muttermal wirklich schon bei Geburt vorhanden ist, das ist tatsächlich relativ selten. Meisten kleinen Babys kommen ohne irgendwelche Veränderungen an der Haut zur Welt. Wenn dann mal irgendwo 1, 2 so kleine Punktchen sind, dann fallen die erstens einmal gleich auf und sind in der aller Regel sind die völlig harmlos und sind die sogenannten angeborenen Muttermale.
Und was ist jetzt, wenn diese Muttermale total schwarz sind? Weil das ist ja auch was, was vielen Sorge macht. Oder man guckt drauf und dann ist es irgendwie so pechschwarz. Ist es ein Zeichen dafür, dass es vielleicht doch gefährlich sein könnte, oder ist auch das harmlos?
Nein, das ist im Regelfall auch absolut harmlos. Tatsächlich können Muttermale auch mal wirklich tief schwarz sein. Das gibt's. Genauso wie sie auch überhaupt keine Farbe haben können, nämlich fast Hautfarben, Fleischfarben sind. Auch das sind manchmal Muttermale. Nichtsdestotrotz, vor allem ganz kleine Muttermale sind kein Anlass zur Beunruhigung. Damit man es ein bisschen einordnen kann, wir sprechen bei allem, was unter 1,5 Zentimeter groß ist. Ja, das ist jetzt für die allermeisten schon relativ groß. Für uns ist es immer noch klein. Und mit diesen Muttermalen ist de facto überhaupt kein Risiko vergesellschaftet. Da gibt es kein Risiko, das man hier messen kann. Erst bei den wirklich großen, und hier spricht man von über 20 Zentimetern, das muss man sich erstmal vor Augen führen, wie groß das dann tatsächlich ist. Hier kann man dann tatsächlich ein Risiko errechnen, dass diese Muttermale auch tatsächlich im Laufe der Zeit böse werden können. Und man spricht hier von einer ca. 20-prozentigen Chance, also bei diesen ganz großen Muttermalen, dass irgendwann im Leben mal hier eine Veränderung stattfindet und ein schwarzer Hautkrebs, also ein Melanom, entstehen kann.
Okay, verstehe. Das bedeutet, man muss da ganz klar die Unterscheidung treffen. Einmal aus diesen, ich sag mal, den normalen Muttermalen, diese mini-kleinen, die vielleicht auch rund sind, und dann die irgendwie schon wahnsinnig groß sind. Oder 20 Zentimeter, das ist irgendwie so groß wie ein Teller im Durchmesser. Und die
genau,
sozusagen
wie ein Fußball. Ja, das ist wie Fußballgröße fast, ja. Das sind für uns die großen Muttermale, und die sind ja per se schon eine absolute Rarität. Dass das Kinder bekommen, es ist ja schon eine wirkliche Seltenheit. Und wie meine kleine Tochter sagen würde, diese itzi-putzi-futzi-wutzi-kleinen, ja, die kann man im Regelfall Gott sei Dank guten Gewissens vergessen, weil die sind nicht böse und wären auch nicht böse.
Okay, das bedeutet, du würdest einfach ganz grundsätzlich sagen, wenn mein Kind kleine Muttermale hat, wo ich vielleicht manchmal das Gefühl habe, verändern die sich, sind die dunkler geworden, sind die heller geworden, sind die vielleicht größer geworden, würdest du aber ganz grundsätzlich sagen, eigentlich braucht man die auch nicht abklären lassen, oder sollte man vielleicht doch mal zum Hautarzt gehen und mal nachschauen lassen?
Da würde ich zwei Empfehlungen aussprechen. Die tatsächlichen Auffälligkeiten, die fallen auf. Sprich, wenn ein Muttermal zum Beispiel ohne erklärbaren Grund beginnt zu bluten, das ist etwas, was seltsam ist. Das wird auch jede Mutter, jeder Vater herzeigen und zum Arzt gehen. Das ist auch nachvollziehbar. Das sind die Auffälligkeiten, die man nicht einfach vorbeiziehen lassen sollte. Der zweite Punkt, wo es wahrscheinlich sinnvoll ist, auch mal eine Einschätzung einfach zu bekommen, ist im jugendlichen Alter, wo es darum geht, vielleicht auch gewisse Verhaltensweisen mit der Sonne von einem Fachmann, von einer Fachfrau gehört zu bekommen, eine grundsätzliche Einschätzung zum individuellen, zum eigenen Risiko, mal Hautkrebs zu entwickeln, zu bekommen, weil das können Hautärzte sehr gut, an ein paar Kriterien festzumachen. Bin ich jetzt jemand, der vielleicht ein bisschen mehr aufpassen sollte, der besser auf seine Haut achten sollte, oder habe ich schon von meiner Veranlagung her einfach eine sehr robuste Haut, wo die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass auch später mal was passiert? Also ich glaube, das sind die zwei Sachen, die man unterscheiden sollte. Wenn es einen Anlass gibt und der Anlass gut fassbar ist, auch für einen Arzt, dann ist es auf jeden Fall gescheit zu gehen. Und irgendwann im Laufe der Kindheit, und da meine ich eher nach der Pubertät, mal eine Einschätzung zu bekommen, wie gehe ich mit der Sonne um, wie schütze ich mich vielleicht auch vor UV-Licht, weil das ist einfach der wichtigste Risikofaktor, und wie steht es um mein eigenes Risiko, irgendwann mal Hautkrebs zu entwickeln. Und diese Abschätzung oder diese Einschätzung hilft einem, ein bisschen zu planen, und vielleicht macht man das dann alle 5, alle 10 Jahre wieder, weil ja, der Körper kann sich verändern, das Leben kann sich verändern und vielleicht muss man das eine oder andere feinjustieren.
Okay, verstehe. Das bedeutet, du unterscheidest ganz klar zwischen den Kleinkindern und den älteren Kindern, wo es wahrscheinlich schon so ein bisschen Richtung Pubertät, Richtung jugendlichen Alter geht. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die kleinen Kinder eigentlich sozusagen, die müssen sich gar keine Sorgen machen. Aber ab welchem Punkt im Leben ist es denn so, dass du sagst, da kann es theoretisch schon sein, dass ein Hautkrebs auftritt? Oder da muss man vielleicht ein bisschen genauer hingucken?
Wir sprechen ja von sonst grundsätzlich gesunden kleinen Kindern. Das heißt, es gibt jetzt auch keine erblichen Faktoren, die in der Familie laufen, wo man vielleicht sogar schon weiß, dass ein bestimmtes Risiko für unterschiedliche Krebsarten vorhanden ist. Also bei uns geht es jetzt mal um ganz gesunde kleine Kinder, Jugendliche. Dort ist das Risiko, ein Melanom, einen schwarzen Hautkrebs zu entwickeln, extrem, extrem unwahrscheinlich. Das soll wirklich Sicherheit all jenen vermitteln, die da draußen sind. Und diejenigen, ich habe bis jetzt in meinem Leben, und ich habe schon viele, viele tausende Muttermale mir angeschaut und leider Gottes auch schon viele tausend Melanome gesehen, aber die kommen typischerweise bei Erwachsenen vor. Und wenn dann bei jungen Erwachsenen, heißt irgendwo zwischen dem 25., 35. Lebensjahr in dieser Spanne. Also es gibt so schon zwei Gipfel beim Melanom und das Melanom gehört auch zu den häufigsten Krebsformen bei Kindern. Das ist nicht so, dass das gar nicht existiert, aber in Summe, ja, das absolute Risiko ist einfach immer noch extrem gering. Und diejenigen, die tatsächlich in ganz frühen Jahren schon ein Melanom mal entwickelt hatten, dort war es so auffällig, dass man nicht mal diese Podcast-Episode hier hören müsste und trotzdem würde natürlich jeder mit so einer Veränderung zum Hautarzt oder zur Hautärztin gehen. Das heißt, es fällt auf, ja. Und ich glaube, die wesentliche Message ist, dass man insgesamt natürlich Primärprävention betreiben soll, sprich man soll den wichtigsten Risikofaktor, und das ist das UV-Licht, möglichst minimieren. Und wenn man das gut macht, dann legt man den Grundstein, dass später auch nichts passiert. Aber es ist nicht schwarz-weiß. Ja? Es gibt leider Gottes, es ist ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten und man kann die Wahrscheinlichkeit, dass nichts passiert, zu seinen Gunsten verändern. Und darum geht es am Ende des Tages nicht nur in der Dermatologie, sondern wahrscheinlich in einem Großteil der Medizin, dass wir halt das Glück zu unseren Gunsten möglichst positiv beeinflussen.
Dann lass uns doch direkt darüber sprechen, wie man das Glück zu seinen eigenen Gunsten beeinflussen kann. Ich glaube, die allermeisten Zuhörer, die allermeisten von euch, liebe Herzis, denken wahrscheinlich jetzt an Sonnencreme und an Sonnenschutz, weil man ja irgendwie im Kopf immer so diese Verbindung herstellt, oder? Sonnenschutz, Hautkrebs, je besser ich mich schütze vor der Sonne, desto weniger hoch ist das Risiko, am Ende Hautkrebs zu entwickeln. Ist da was dran, Christian?
Ja, das ist überhaupt völlig unbestritten. Also es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen UV-Licht und Hautkrebs. Das ist mit guten Daten, langen Analysen, die schon über Jahrzehnte laufen, belegt. Es ist auch auf ganz detaillierter Ebene, auf molekularer Ebene, ist es eindeutig, dass UV-Licht diese Schäden verursachen kann, die dann später zum Hautkrebs führen. Und jetzt sagt man, ja, aber der Hautkrebs kommt ja im Jugend- und Kindesalter so gut wie gar nicht vor. Ja, das stimmt. Aber man legt in dieser Zeit schlicht und ergreifend den Grundstein für spätere Jahre. Denn die Haut vergisst nicht. Und man darf nicht vergessen, so eine UV-Strahlung führt zu Veränderungen im Erbgut der Zellen. Und die können unter Umständen nicht vom Körper oder von der Zelle repariert werden. Das heißt, die tragen wir dann mit uns herum. Und irgendwann, wenn mal die Sterne schlecht stehen, dann kann eben ein zweiter Faktor noch hinzukommen, der dann zum tatsächlichen Ausbruch vom Hautkrebs führen kann. Das heißt, ich halte es für ganz essentiell, dass man schon früh beginnt, die UV-Strahlung als den Risikofaktor wahrzunehmen, der er ist. Denn es gibt einen klaren Zusammenhang, weniger UV-Licht heißt erstens weniger Muttermale und heißt auch weniger Hautkrebs.
Das fand ich super spannend, was du gerade gesagt hast, dass man eben sozusagen die alten Sünden, ja, eben das wenn man mal vergessen hat in der Vergangenheit, sich einzucremen und eben doch einen fetzigen Sonnenbrand kassiert hat, dass man sozusagen den im Erbgut in jeder Zelle, die am Ende beschädigt wurde, mit sich rumträgt, da läuft es mir ganz kalt den Rücken runter, weil ich hatte schon den einen oder anderen Sonnenbrand, als ich früher klein war.
Ja klar, das passiert ja vielen. Ja, das ist ja nicht so, dass man jetzt sagen muss, wenn einmal ein Sonnenbrand da war, ist Hopfen und Malz verloren. Das ist ja nicht der Fall. Ja, der Sonnenschutz wirkt zu jeder Lebenszeit. Der wirkt bei Kindern genauso, wie er bei den 80-Jährigen wirkt. Man kann nur unterschiedliche Dinge damit erreichen am Ende des Tages. Ja, und den größten Effekt erzielt man dann, wenn man schon relativ früh mit diesen Maßnahmen startet. Und die Sonnencreme, die du angesprochen hast, ist ja nur einer von vielen Bestandteilen, wie wir uns vor UV-Licht schützen können. Und wenn wir jetzt ein bisschen zurückblicken, dann muss man sagen, haben wir jetzt in der Medizin, sage ich mal, die letzten Jahrzehnte, bis auf Australien, die haben es sehr brav gemacht, haben wir vor allem in Europa vieles falsch gemacht. Weil die Hautkrebszahlen steigen immer noch. Und all die Maßnahmen, die wir hier versucht haben einzusetzen, die haben eigentlich nicht die Wirkung gezeigt, die wir uns erhofft haben. Und man geht jetzt ein bisschen davon weg zu sagen, das Einzige, was wichtig ist und was unbedingt geschehen muss, ist die Sonnencreme. Sondern ich glaube, wir müssen unser Denken insgesamt ein bisschen verändern und sagen, wir wollen keinen Sonnenbrand. Aber wie ich das mache, da gibt es viele Wege hin. Ich kann mich im Schatten aufhalten. Ja, da gibt es ein bisschen Streustrahlung am Meer. Da kriegt man noch immer genug UV-Licht ab. Aber ich kann Kleidung tragen. Ich kann einen Hut tragen. Und ich kann an den Stellen, wo ich halt die Haut schlecht bedecken kann, zum Beispiel Sonnencreme auch noch verwenden. Ja? Aber das Sonnencreme als Hauptfaktor, um Hautkrebs zu vermeiden, das rückt eigentlich nach und nach in den Hintergrund. Es geht darum, dass die Haut nicht rot wird und dass sie nicht übermäßig braun wird. Und das können wir alle selber gut messen, weil wir kennen unsere Haut und wir können ganz gut einschätzen, wie viel Licht und wie viel Sonne wir tatsächlich vertragen. Und die Kernmessage ist sicher, wenn es rot ist, war es auf jeden Fall zu viel. Und wenn es braun ist, ist es tatsächlich auch zu viel gewesen, nur halt in kleineren Dosen. Weil Bräune, so eine gesunde Bräune, das gibt es nicht. Es ist ein Zeichen der Haut, dass man zu viel UV-Licht abbekommen hat. Und die Haut versucht sich vor diesem UV-Licht zu schützen. Also ich glaube, wenn man die zwei Sachen beherzt, es soll nicht rot werden und es soll nicht übermäßig braun werden. Man wird ja immer noch ein bisschen braun. Das ist ja nicht zu vermeiden und ist ja auch gar nicht Sinn und Zweck der Übung. Aber wie mit so vielen Dingen im Leben geht es darum, eine gute Balance zu finden und einen gesunden Umgang mit der Sonne. Und wenn das gelingt, dann hat man einen guten Stein gelegt, einen guten Meilenstein fürs spätere Leben.
Super spannend. Auch weil ich glaube, dass viele Leute ja extra in den Urlaub fahren, sich ja extra irgendwie ans Meer auf den Liegestuhl knallen, in die Mittagssonne, um schön braun zu werden und dann nach Hause zu kommen und irgendwie dann besonders gut auszusehen. Das bedeutet, du würdest sagen, richtig bräunen ist eigentlich out.
Es ist absolut out, ja. Und das ist ja auch de facto nur in unseren Breiten in, wenn man so will. Ja? Wenn man nach Asien fährt, dort ist die noble Blässe, so wie sie bei uns ja auch mal en vogue war, nach wie vor das Schönheitsideal. Da geht es darum, möglichst weiß zu sein. Dort ist Bräune absolut unerwünscht. Und es ist bei uns nicht immer ganz einfach, sozusagen diesem Bild der gesunden Bräune zu entkommen, weil natürlich auch viele Idole, ich denke jetzt an Fußballer, ich denke jetzt an bestimmte Models vielleicht, ja, dieses Bild auch ein bisschen vermitteln, dass Bräune etwas besonders Schönes ist. Was aber manchmal vergessen wird, ist, dass jetzt zum Beispiel ein Cristiano Ronaldo Portugiese ist. Der hat eine ganz andere Hautbeschaffenheit und eine ganz andere Möglichkeit, auf UV-Licht zu reagieren, weil er eben Südländer ist, als das vielleicht jemand in Schweden ist. Der wird nie so braun werden wie jemand aus Portugal und braucht es auch gar nicht versuchen, weil er wird sich nur die Haut verbrennen und sonst gar nichts. Und das heißt, es ist für vor allem auch junge Erwachsene und Kinder oftmals gar nicht so leicht, die ja ihren Idolen auch manchmal nacheifern, zu beherzigen. Ja? Und da muss man den Kopf einschalten, weil am Ende des Tages, die Rechnung kommt halt leider erst Jahrzehnte später. Und den Grundstein, ich kann mich nur wiederholen, den legt man schon sehr früh.
Verstehe. Das bedeutet, gesunde Bräune ist einfach nicht gesund und die Haut vergisst nie. Das sind so die zwei großen Sachen, die ich jetzt gerade mitgenommen habe.
Genau so ist es.
Was mich noch interessieren würde, Christian, was ich auch spannend fand, was du gesagt hast, ist, dass man Muttermale durch UV-Exposition bekommt. Das heißt, wenn ich viel in der Sonne bin, kriege ich auch viele Muttermale. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Wenn ich viel in der Sonne bin, kriege ich viele Muttermale. Und es gibt da auch so ein paar Tests. Man hat mal versucht abzuschätzen, weil es gibt ja Hautareale, die mehr in der Sonne sind und solche, die weniger in der Sonne sind. Ja? Und wenn man jetzt sagt, ja, aber ich habe jetzt nicht so viele Muttermale im Gesicht, ja, das stimmt schon. tatsächlich ist es eher dieses kurzfristige immer wieder in der Sonne sein, das wahrscheinlich das Hauptproblem ist. Das heißt, Rücken, Arme. Und man hat mal versucht, an den Armen, an den Unterarmen, Oberarmen zu schätzen, wenn man nur diese sieht, wie viele Muttermale diese Person jetzt tatsächlich hat. Und das funktioniert mit einer erstaunlichen Genauigkeit. Und jeder, der mal diesen Test machen will, auch bei sich selbst, der soll einfach nur schauen, Oberarm Außenseite, Oberarm Innenseite. Oberarm Innenseite kriegt so gut wie keine Sonne ab. Dort ein Muttermal zu finden, ist eher eine Rarität. Auf der Außenseite ist es gar nichts Seltenes. Das heißt, jeder Mensch kann bei sich testen und schauen, wie viel Sonne habe ich denn tatsächlich jetzt schon abbekommen. Wenn ich Sonne sage, meine ich eigentlich eher UV-Licht, ja, weil auch die Sonnenkabinen und so weiter sind halt eine künstliche UV-Quelle, aber es ist am Ende des Tages auch UV-Licht. Also es geht darum, die Menge an UV-Licht möglichst klein zu halten und Bedenken, dass das in irgendeiner Form gesundheitlich problematisch wäre, kann ich jetzt gleich ausräumen.
Jetzt hast du gerade noch was Wichtiges gesagt, und zwar hast du die UV-Kabine bzw. das Solarium angesprochen. Lass uns da mal kurz drüber sprechen. Was sagst du denn zum Solarium? Sollte man da hingehen oder sollte man das lieber bleiben lassen?
Lieber Felix, da wäre ich gleich ganz emotional. Ja? Da kriege ich eine Blutdruckkrise. Also ich verstehe nach wie vor nicht, warum diese Solarien nicht schon längst in Europa verboten sind. Ja, wenn ich mal 18 bin, bin ich Herr über meinen eigenen Körper, kann selbst entscheiden. Es gibt ein paar Länder, die bis zum 18. Lebensjahr diese Solarien auch verboten haben. Viele andere Länder, nicht zuletzt auch Österreich, hinkt hier noch nach wie vor hinten nach. Es gibt keinen Gesundheitsvorteil davon, aber es gibt viele Gesundheitsnachteile davon. Und de facto ist es etwas, was in meinen Augen einfach reguliert gehört. Es gibt hier keinen messbaren Mehrwert, der durch so einen Solariumsbesuch tatsächlich zustande kommen könnte.
Sehe ich 100% genauso, Christian. Und ich bin auch immer wieder überrascht, dass Leute immer noch ins Solarium gehen. Ich glaube, das war sowas, was man in den 90ern ganz viel gemacht hat. Aber da kann ich auch aus eigener Erfahrung erzählen, dass ich da ein paar Patienten hatte, die wirklich in Erinnerung bleiben, weil die zum Teil ein Hautkrebs, also es war weißer Hautkrebs in dem Fall, die hatten einen Hautkrebs neben dem anderen und das siehst du so und schlägst wirklich die Hände über dem Kopf zusammen und denkst, oh Gott. Und es kam halt wirklich davon, dass die halt über Jahrzehnte mehrmals die Woche ins Solarium gegangen sind.
Ja, da muss man dazu sagen, da gibt es eine Komponente oder eigentlich ein Erkrankungsbild oder ein Zustandsbild, das man hier noch beschreiben kann. Das heißt Tanorexie, das heißt die Sucht, braun zu sein. Das ist ein eigenes Krankheitsbild. Und das hat verschiedene Komponenten, aber es hat eine ganz interessante Komponente, nämlich, dass bei der Entstehung des Melanins, also des braunen Hautfarbstoffs, ein endogenes, das heißt vom Körper eigen produziertes Opioid entsteht. Und dieses endogene Opioid macht einen gewissen Abhängigkeitseffekt. Das heißt, je brauner und je mehr braun man wird, desto eher neigt man dazu, genau diesen Zustand auch wiederum zu erreichen. Und diese Tanorexie kann also bis zu dem Punkt gehen, wo die Haut ausschaut wie eine Louis Vuitton-Handtasche und sich genauso auch anfühlt. Nämlich dick, rau, brüchig, verletzlich und dann eben, wie du gesagt hast, übersät mit Hautkrebs. Nur das passiert halt nicht, wenn man 20 oder 30 ist im Regelfall, sondern wenn man dann 50, 60, 70 ist und dann kommt man ja schon fast nicht mehr nach, all diese Hauttumoren dann zu behandeln.
Das hört sich gar nicht gut an. Also lieber Herzis, lieber nicht ins Solarium gehen. Und Christian, soweit ich weiß, gibt es auch Länder, wo Solarien insgesamt verboten sind. In Brasilien zum Beispiel, glaube ich, da wurden die Solarien abgeschafft.
Bravo, kann ich nur gratulieren.
Letzte Frage an dich, Christian. Nochmal eine persönliche Frage. Und zwar, du hast ja jetzt so viel darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sich selbst und auch seine Kinder vor UV-Licht zu schützen. Wie macht ihr das denn, wenn ihr in Urlaub fahrt? Fahrt ihr überhaupt jemals ans Meer oder bist du da strikter Sonnengegner und bei euch geht es nur irgendwo in den kalten Norden?
Aber nein, überhaupt nicht, um Gottes Willen. Also das Meer ist schön, wir fahren auch gerne mal an den See oder ans Meer. Und natürlich gibt es da mal Tage, wo man mehr Licht abkriegt und Tage, wo man weniger Licht abkriegt. Bei den ganz kleinen Kindern, und da meine ich jetzt 0 bis erstes Lebensjahr, da gibt es keinen Grund, warum die direkt der UV-Strahlung oder Sonnenlicht ausgesetzt sein sollten. Es gibt keinen gesundheitlichen Mehrwert davon, ganz im Gegenteil, hier richtet man potenziell wirklich Schaden an, weil diese ganz kleine Babyhaut, die ist halt einfach extrem empfindlich. Das heißt, da gilt ganz klar Kleidung und Schatten. Ja, und auch möglichst schauen, dass es möglichst wenig Streustrahlung gibt, also Reflexion von Fensterscheiben, von Spiegeln oder von Wasseroberflächen. Das ist das eine. Ab dem Moment, wo die kleinen Düsen dann mal über den Strand fegen, wird es natürlich schon schwieriger und da jetzt mit der Sonnencremetube hinten nachzurennen, ist natürlich wenig lustig und dann klebt das ganze Zeug überall. Da gibt es sehr, sehr praktische Möglichkeiten, das anzugehen, nämlich mit einer UV-dichten Kleidung. Und diese Wassershirts und so weiter, die bedecken wirklich große Teile der Haut und schützen sehr, sehr effektiv vor der UV-Strahlung. Man muss auch nicht nachcremen. Diese Shirts liegen locker auf, die sind auch im Regelfall sehr angenehm zu tragen. Und wenn man schon früh beginnt mit diesen Gewohnheiten, dann ist es auch überhaupt keine Schwierigkeit, den Kindern diese Shirts dann auch anzuziehen, wenn es mal wirklich warm ist. Und gerade in den englischsprachigen Breiten gibt es da sehr, sehr schöne Hilfssatzeln, wie man sozusagen nochmal eins draufsetzen kann. In Australien hat sich durchgesetzt, from 11 to 3, seek the tree. Ja, also von 11 bis 3 eher in den Schatten gehen. Ja, das ist dann, wenn die Sonne am höchsten steht. Ja, da muss man nicht zwingend am Strand unten eine Sandburg bauen. Das geht nach 3 oder um 4, wenn dann die Abendsonne kommt, genauso oder halt ein bisschen früher am Tag. Also ich glaube, es gibt schon Möglichkeiten, wie man sich da sinnvoll verhalten kann, ohne dass man sich gleich im Keller einsperrt. Weil das ist auch nicht Sinn und Zweck der Übung. Sonne hat auch viele positive Effekte. Es spendet Wärme. Es macht auch was mit unserem Gemüt. Ja, Sonnenlicht ist für uns schon auch gesund, wenn es hell ist. Das tut was mit uns. Und ich will es bei Gott nicht verteufeln, die Sonne. Aber ich glaube, es ist der Umgang und der gezielte und bewusste Umgang mit dem UV-Licht, der es ausmacht. Wie immer, alles ist Gift und nichts ist Gift.
Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Super wichtige Punkte, die du angesprochen hast. Tati und ich sprechen da ja auch immer wieder drüber. Das Thema Sonnenschutz ist ja wahnsinnig, ja, wird wahnsinnig viel drüber gesprochen. Und als du gerade über die UV-Kleidung gesprochen hast, habe ich daran gedacht, dass ich letztes Wochenende mit meiner kleinen Familie zusammen am Oranke-See war, hier im Norden von Berlin. Und wir haben unserem kleinen Sohn extra, wie du gerade gesagt hast, so einen UV-T-Shirt angezogen, damit er eben ein bisschen vor der Sonne geschützt ist. Aber er war weit und breit das einzige Kind, was sowas anhatte. Das bedeutet, da gibt es auf jeden Fall noch Aufklärungsbedarf.
Da gibt es noch was zu tun, das ist richtig, ja.
Christian, vielen Dank für deine spannenden Insights und die vielen Tipps, die du uns heute mitgegeben hast.
Ja, sehr gerne.
Ich habe total viel gelernt. Vielen Dank dafür. Und bevor es jetzt heute vorbei ist, gibt es wie immer noch die Infos zu unserem Newsletter, dem Kinderhautkompass. Christian, du hast da zwei Sachen für uns vorbereitet. Erzähl mal, was ist das genau?
Genau, ich habe noch zwei Tipps, weil ich sie einfach ganz lustig finde. Das erste ist mal für all diejenigen, die jetzt nicht medizinisches Fachpersonal sind, sondern einfach sich für die Themen interessieren. Es gibt eine Initiative, die aus Österreich heraus entstanden ist, die heißt Spot the Dot. Also check das mal, wäre dann sozusagen die Übersetzung, wo spielerisch mit ganz einfachen Mitteln gezeigt wird und auch irgendwo gelehrt und trainiert wird, wie man ein auffälliges Muttermal erkennen kann. Das ist alles kostenfrei. Es ist vom Design her, finde ich, sehr schön gemacht. Also da mal hineinklicken, zahlt sich auf jeden Fall aus. Und für all diejenigen, die aus den medizinischen Fachkreisen kommen, darf ich ein bisschen Werbung machen, das hast du mir erlaubt. Ich habe auch einen Podcast, der sich Auflicht nennt, genauso wie das Auflichtmikroskop. Und dort behandle ich zusammen mit ausgewiesenen Experten alle möglichen Themen aus der Dermatologie. Erst heute haben wir wieder eine Episode mit Professor Clemens Rappersberger aufgenommen, wo es um den Pemphigus vulgaris geht. Aber es geht genauso auch um Schnittstellen, zum Beispiel Haut und Darm oder Haut und Gynäkologie. Und in Zukunft wird noch Haut und Rheumatologie dazukommen. Also auch ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut und ich freue mich, wenn es da Interesse gibt, einfach hineinhören auf Spotify und Apple Podcast. Ja, viel Spaß damit.
Wir werden auf jeden Fall für euch alle die Links zu den beiden Sachen, die Christian gerade erwähnt hat, in unseren Kinderhautkompass reinpacken. Dann könnt ihr euch die selbst mal angucken. Christian, vielen Dank, dass du heute dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder sehen.
Ja, lieber Felix, vielen Dank für die Einladung und schönen Gruß an Tati.
Richtig aus. Tschüss.
Ciao.
Der Haut und Herz Podcast wird produziert von Sepia. Die Redaktion übernehme ich, Tatjana Braun. Moderiert wird von Felix King. Die Aufnahmeleitung hat Florian Bresemner. Die Musik stammt von Felix King und Luke Larson. Ein besonderer Dank geht an die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie und die B. Braun Stiftung. Und natürlich möchten wir dir danken für dein Interesse und dafür, dass du Teil unserer Community bist. Hast du Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann kontaktiere uns gerne über den Feedback-Link in den Shownotes. Für weitere wertvolle Tipps abonniere unseren Newsletter Kinderhautkompass. Ansonsten findest du uns jederzeit auf Instagram unter Kinderhautdocs. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe. Dein Team von Haut und Herz.